Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Die Rätischbahn kauft sich neue Loki-Simulatoren. Mit denen werden die Auszubildenden besser vorbereitet.
Ein Lokführer, der eine Ausbildung macht an den heutigen Lok-Simulatoren, hockt am PC und fährt mit der herkömmlichen Tastatur über das Streckennetz.
Sagt der Mediensprecher von der RHB, Simon Raget. Wieso die Simulatoren besser sind als die alten und wie man damit auch am Lokführermangel entgegenwirkt, gibt es in dieser Sendung. Anfangen tun wir aber mit dem goldenen Fallschirm der Regierungsmitglieder von Graubünden. Mein Name ist Dias Fritschi. Schön, sind ihr mit dabei. Wenn ein Bäcker oder eine Pöstlerin ihre Stelle kündet oder in die Pension geht, gibt es kein Geld mehr vom ehemaligen Arbeitsgeber. Ganz anders ist das bei der Bündner Regierung. Die überkommt vom Kanton auch nach ihrem Amt einen Haufen Geld und das bis ans Lebensende. Das will die SVP jetzt mit einer Initiative ändern. Die Livia Jungo und die Manuela Mäuli berichtet.
Während ihrer Amtszeit kriegen die Bündner Regierungsrätinnen und Regierungsräte pro Jahr einen Lohn von bis zu 262'000 Franken. Und auch wenn sie ihr Amt ablegen, müssen sie sich keine Sorgen ums Geld machen. Momentan zahlt der Kanton ihnen jährlich noch ein Ruhegehalt von bis zu 113'000 Franken. Das Privileg sorgt schon seit Längerem für einen Haufen Gesprächsstoff in der Bündner Politik. Für den Roman Hug, Präsident von SVP Graubünden, ist der Fall klar. Die Ruhegehälter sollen komplett abgeschafft werden.
Die Mitglieder der Regierung haben eine grosse Verantwortung. Und sie sollen auch einen hohen Lohn haben. Das haben sie, weit über 200'000 Franken. Das ist für uns in Ordnung. Aber dann darf man glaube ich, auch erwarten, dass man für das Alter selbstständig und eigenständig selber vorsorgen tut.
Graubünden ist einer der einzigen Kantone, die Gehälter noch nicht abgeschafft hat. Und trotzdem steht die SVP im Grossen Rat mit ihrer Meinung allein da. Laut den anderen Parteien sollte man die Ruhegehälter nicht mehr bis ans Lebensende auszahlen. Ganz abschaffen sollte man sie aber auch nicht. Die Forderung der GLP, das Ruhegehalt soll nur noch 3 Jahre an Ex-Regierungsmitglieder gezahlt werden, wenn sie ihr Amt verlöhnt. Geraldine Danuser, Präsidentin der GLP Graubünden, erklärt warum.
Wir haben einerseits im Kanton Graubünden eine Besonderheit von der Amtszeitbeschränkung. Also man kann zum Beispiel je nachdem gar nicht bis zur Pension Regierungsrat bleiben, weil man so darf für 12 Jahre ausüben, das Amt. Und dann andererseits diskutiert man auch immer wieder eine Karenzfrist. Also man möchte nicht, dass Regierungsratmitglieder direkt nach ihrer Amtszeit weiterarbeiten in der Wirtschaft. Das heisst, sich schon umschauen während ihrer Amtszeit.
Wenn sich ein Regierungsrat neu im Amt nach Mandat und möglichen Arbeitsplätzen erkundigt, könnte das laut Geraldine Danuser zu Interessenskonflikt führen. Dieser Meinung ist auch die SP Graubünden, wie die Parteipräsidentin Julia Müller sagt.
Die Frage der Ruhegehälter, dort sehen wir es, wie soll ich sagen, sozusagen als Schutzmassnahme, eben genau zum die Karenzfrist in dem Sinn natürlich schaffen, dass Regierungsratsmitglieder keinen Zwang haben, direkt nach ihrer Amtszeit das Verwaltungsratsmandat oder ähnliches anzunehmen.
Aus dem Grund ist die SP Graubünden dafür, dass das Ruhegehalt noch bis zur Pension ausgezahlt wird. Und der Vorschlag ist anfangs letztes Jahr nach längeren Debatten auch im Grossen Rat überwiesen worden. Die SVP Graubünden war mit dem Entscheid aber alles andere als einverstanden und hat darum eine Volksinitiative lanciert. Roman Hug ist zuversichtlich, dass die SVP ihr Anliegen so trotzdem durchsetzen kann.
Ich bin generell halt sehr ein optimistischer Mensch, aber bei diesem Anliegen kann ich Ihnen sagen, da haben wir sehr, sehr gute Chancen. Wir haben auch bei der Unterschriftensammlung gut gespürt, dass die Bevölkerung das nicht einsieht, was heute hier ausgezahlt wird.
Sollten die Ruhegehälter ganz abgeschafft werden, gilt das aber nicht für alle. Derartige, die heute nicht mehr im Amt sind und schon ein Ruhegehalt kriegen, würden auch nach der Änderung noch davon profitieren.
Insgesamt haben mehr als 4'400 Leute die Initiative unterschrieben. Die SVP hat die Unterschriften mittlerweile der Staatskanzlei Graubünden übergeben. Die Unterschriften werden jetzt auf ihre Gültigkeit geprüft. Am Wochenende in der Wintersaison mit dem Auto schnell von A nach B fahren, funktioniert in gewissen Regionen Graubünden nicht immer so gut. Denn es hat immer wieder Stau und die Strassen sind überlastet. Betroffen ist vor allem das Prättigau. Obwohl es in dem Winter mehr Verkehr gehabt hat als letztes Jahr, zieht das kantonale Tiefbauamt ein positives Fazit. In den Dörfern hat es weniger Stau gegeben. Und auch für den Sommerverkehr sind schon Massnahmen geplant. Der Laurin Michael berichtet.
Wegen der positiven Erfahrungen vom letzten Frühling und Sommer hat sich das Tiefbauamt Graubünden dieses Jahr wieder für ähnliche Massnahmen entschieden. Das heisst, gewisse Autobahnausfahrten sind für den Reiseverkehr gesperrt und mit Ampeln wird auf der Hauptstrasse der Verkehr immer wieder gestoppt, um künstlich Stau zu machen, sodass es den Leuten auf dem Navi anzeigt, um auf der Autobahn zu bleiben. Das vor allem an den Tagen, wo es besonders viel Verkehr hat, wie der Leiter Verkehrsmanagement, der Andreas Pöhl, sagt.
Das sind vor allem die Viertig rund um Ostern, Pfingsten, Uffert und dann über die Sommerferien. Das ist ein Dispositiv, wo wir eigentlich von Zitzers bis auf die Aussis aufzeichnen, wo wir jeweils einen Zustand Süd, Richtung Süden haben. Also alles vor dem Islabellentunnel sind 4, 5 Dosierstellen, die wir dann betreiben. Und Richtung Nordwärts sind es nochmal 4 Dosierstellen, die wir in Domlesk dann betreiben.
Bei dem bleibt es aber nicht. Ab 2027 plant das Bundesamt für Strassen Astra, bei den Stosszeiten der Bahnstreife als dritte Spur zu brauchen. Das auf der Autobahn zwischen Langquart und Sargans. Die Massnahmen brauchen aber noch Zeit, weil Ausstellplätze gebaut werden müssen. Dazu kommen noch digitale Informationstafeln, die an einem Bogen über der Autobahn angemacht sind.
Damit eigentlich kann signalisiert werden, ist eine Bahn offen oder ist sie nicht offen. Das sind so die, wie man sie von Tunnelstrecken her kennt, wo sie ein rotes Kreuz haben oder einen grünen Punkt. Die ganze Strecke muss so ausgerüstet werden, damit überhaupt die Bahnenumnutzung kann passieren. Und das kann nicht vor 2027 passieren. Das heisst, die Buchten sie werden gleichzeitig erstellt, wie die Bahnenumnutzung eigentlich in Betrieb genommen wird.
Mit dem hat das Tiefbauamt Graubünden bis jetzt keine Erfahrung. Laut Andreas Pöhl gibt es das schon unter anderem bei Grossstädten wie Zürich oder Bern. Da der Bahnstreifen eigentlich für Bahnfahrzeuge gemacht ist, stellt sich die Frage, wie reagiert man bei einer Panne?
Grundsätzlich fahren sie dann in die Pannenhaltebuchten raus und von dort aus eigentlich Hilfe organisieren. Und wenn es vom Streckenabschnitt ist, dann muss es dort passieren. Das sind auch Ereignisse, die man aufgrund nachher auch vor einer Überwachung, also wenn die Pannennutzung kommt, dann wird das ganze Streckenabschnitt auch überwacht, auch kameratechnisch überwacht und dann kann man eigentlich dann auch intervenieren, indem man gewisse Spuren sperrt.
Spuren sperren kann man dann mit der Signaltafel auch bei einem Unfall. Und es könnte auch die Geschwindigkeit angepasst werden. Es werden Massnahmen umgesetzt, um den Verkehr bestmöglich im Griff zu haben. Verhindert werden kann er aber nicht.
Den Leuten aus der Region empfiehlt das Tiefbauamt Graubünden an der Viertig, wenn möglich, den Zug zu brauchen. Und beim Zug bleiben wir jetzt gerade. Genau mit dem Zug von Landquart auf Schule fahren und das digital bequem vom Bürostuhl aus. Das ist für die auszubildenden Lokführerinnen und Lokführer von der Rätischen Bahn gleich möglich. Der HB kauft sich neue Loki-Simulatoren. Was die kennt und wie der Personalmangel beim Lokpersonal da drin hineinspielt, Manuela Mäuli ist bei der RHB nachgefragt.
Eins vorweg, schon jetzt sind bei Rätischen Bahn Loksimulatoren im Einsatz. Dort fahren die Lokführerinnen und Lokführer die Strecken aber an normalen Computer ab, mit einer Tastatur, wie man sie daheim hat. Die neuen Simulatoren sind viel moderner, sagt der RAB-Mediasprecher Simon Raget.
Das ist wie ein kleiner Führerstandpult, wo die Leute vor sich haben, mit auch gewissen Hebeln, die man im Führerstand hat. Und der Lokführer oder die Lokführerin, die übt, fährt dann durch eine virtuelle Welt. Das ist die Strecke Langquart-Schul. Das ist eine Strecke, die gewissermaßen repräsentativ ist für das ganze Streckennetz mit Tunnelsteigungen und so weiter.
Das Fahren im Führerstand wird durch das aber nicht ersetzt. Auf den Simulatoren machen die Auszubildenden nur gewisse Übungen. Das können die Signalkenntnisse sein oder auch Störungen, wie beispielsweise ein Baum auf dem Gleis oder Steinschlag.
Künftig besteht die Möglichkeit mit diesen Simulatoren, dass man der Lokführer oder die Lokführerin in Ausbildung fahren lässt am Simulator und dann eine Störung einspitzt, die dann einen gewissen Überraschungsmoment auch bietet für die Auszubildenden.
Bis jetzt war es also so, dass die RAB solche Störungen in der Nacht auf der Strecke üben musste. Das war einmal sehr aufwendig und die Auszubildenden hatten auch nur wenig Zeit. Das ändert sich jetzt. Und laut Simon Raget ist das nicht der einzige Vorteil.
Einerseits wird die Ausbildung effizienter, weil man das am PC kann trainieren kann. Man braucht nicht ein Triebfahrzeug dazu. Und andererseits sind die Loksimulatoren auch ortsungebunden. Das heisst, man kann die an verschiedenen Orten, wo Auszubildende sind, aufstellen und dort Übungen machen.
Schneller wird die Ausbildung durch das aber nicht. Dafür kann die Rettungsbahn mehr Leute zur gleichen Zeit ausbilden. Und das ist auch ein Mitgrund, warum die RHB genau jetzt die neuen Simulatoren gekauft hat. Momentan hat sie nämlich zu wenig Personen in den Lokführerständen und bildet darum viel mehr Leute aus.
Irgendwann hätten wir die bestehenden Loksimulatoren sowieso ersetzt. Durch die aktuelle Situation hat man die Beschaffung jetzt aber stark beschleunigt und wird bereits in diesem Jahr im Herbst der erste von diesen neuen Simulatoren in Betrieb nehmen können.
Durch die Ausbildung am PC wird das aktuelle Lokpersonal aber nicht entlastet. Das passiert erst dann, wenn die ersten Lokführerinnen und Lokführer mit der Ausbildung fertig und auf der Strecke unterwegs sind.
Gekauft hat die RHB vier derartige Loksimulatoren für insgesamt fast 500'000 Franken. Der erste davon ist ab Oktober im Einsatz. Im Anna-Göldi-Museum Zehnada läuft seit gewisser Zeit nicht mehr alles so, wie es sollte. Die Stimmung zwischen der Leitung des Museums und den Angestellten ist angespannt. Im Museum gibt es aber auch noch andere Probleme. Was in Zehnada genau los ist, weiss der Luciano Cherry.
Das Anna-Göldi-Museum ist bekannt für die Ausstellung über die gleichnamige Frau, die zum Opfer der letzten offiziellen Hexenhinrichtung in Europa geworden ist. Das Museum hat aber auch noch andere temporäre Ausstellungen. Im 2021 hat die Leitung im Museum gewechselt. Die neue Leitung heisst Ursula Hilg. Als Leiterin vom Museum hat sie folgende Aufgaben.
Mein Auftrag ist, das Museum zu professionalisieren. Das heisst nicht, dass das ein unprofessionelles Museum war, sondern das hat hochprofessionelle Szenografie. Das mit viel Herzblut von Laien geführte Museum hat aber aus professioneller Sicht gewisse Strukturen nicht gehabt. Ich musste feststellen, es hat keine Administratorin gehabt, es hat keinen Museumstechniker gehabt.
Die fehlenden Strukturen wollte Ursula Hilg im Museum einführen. Das sind aber nicht bei allen Mitarbeitenden gut angekommen, wie sie sagt. Ein paar sind mit dem neuen Arbeitsklima überhaupt nicht zufrieden gewesen. Das sieht man auch, weil mittlerweile 4 von den 5 Leuten, die das Museum betreuen, gekündigt haben. Die Leiterin vom Museum sagt hier dazu.
Aus Sicht von Stiftung und Museum ist es ein Arbeitskonflikt, wie es ihn eigentlich überall gibt. Und wir sind eigentlich darum auch der Meinung, dass wir mit dem nicht wollen, an die Öffentlichkeit und das an der Öffentlichkeit breit walzen. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir nicht wollen, weiter im Detail dazu Stellung nehmen.
Das sagt Ursula Hilg, nachdem sich eine ehemalige Mitarbeiterin an die Glarner Nachrichten gewandt hat. Sie heisst Christine Späth. Vor der Zeitung hat sie sich mit folgender Aussage geäussert.
Wir spüren keine Wertschätzung. Es war nicht mehr erwünscht, dass wir uns einbringen. Wir Frauen kamen an einen Punkt, an dem wir frustriert aufgaben. Sie haben keine Ahnung von der Führung eines Teams. Es ist traurig, dass man in einem Museum, das sich die Menschenrechte auf die Fahne geschrieben hat, so mit dem Personal umgeht.
Der Zeitungsartikel von der Glarner Nachrichten mit der ehemaligen Mitarbeiterin ist beim Museum gar nicht gut angekommen. Sie haben den als Vorwurf, als Schmutzkampagne oder als Versuch, das Museum anzuschwärzen gesehen. Wegen all der Vorwürfe gegenüber einem Museum ist am 17. April eine Medienkonferenz geplant.
Das hat damit zu tun, dass im Grunde genommen gerade das, was man uns vorwirft, eben nicht der Fall ist. Bei uns gibt es keinen Einzelentscheid. Wir handeln nicht über Köpfe hinweg. Wir haben eigentlich auch klare Vorgaben, wie man das muss machen. Wir haben klare Vorgaben, wer kommt von der Stiftungsrat. Und wir haben entschieden, dass wir uns jetzt wirklich Zeit lassen wollen. Wir möchten nicht reinschiessen und wir möchten auch die Lage analysieren.
Dass im Anna-Göldi-Museum nicht alles rund läuft, ist auch noch etwas anderes zu sehen. Weil auch im Stiftungsrat 3 Mitglieder zurückgetreten sind oder das noch machen, wie die Glarner Nachrichten schreiben.
Trotz dem ganzen Drama probiert das Museum so normal wie es geht weiterzumachen. Im April sind neue Ausstellungen in Zusammenarbeit mit den Künstlerinnen geplant und es sollen auch neue Workshops geben.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Vor 96 Jahren hat das erste Diavolezza-Abfahrtsrennen stattgefunden. ein Volksski- und Snowboardrennen auf der längsten Gletscherabfahrt der Welt. Letztes Wochenende hat das Rennen eine Neuauflage gefeiert. Livio Biondini.
Gestartet wird auf der Bergstation Diavolezza auf fast 3000 Meter über Meer. Die Strecke ist 8 Kilometer lang, geht über den Pers- und Morteratsch-Gletscher. Vorbei an der weltbekannten Piz Palü und Piz Bernina bis abend auf Morteratsch. Das letzte Mal ist das Rennen vor 44 Jahren ausgetragen worden. Wieso, dass es jetzt zurückgeholt wird, erklärt der Initiant Nicola Michael. Er ist Leiter Marketing und Sales Corvatsch Diavolezza Lagalp.
Einerseits, um eine alte Tradition wieder zu beleben, andererseits aber auch, um Skifahren und Snowboard als Volkssportarten zu fördern. Aber wir wollen auch, dass man dem Anlass Sinn und Zweck verleiht. Und wegen dem machen wir auch etwas für den Gletscherschutz.
25% der Startgebühren gehen in Gletscherpflegeprojekte. Das sind zwei verschiedene. Das eine ist der Verein Glaciers Alive und das andere geht zugunsten des jährlichen Glacier Cleanup Day.
Dort gehen wir mit Freiwilligen auf den Persgletscher und auf den Morteratsch-Gletscher und befreien den Gletscher von Altlasten und entsorgen dann den Abfall dann, gerecht entsorgen.
Freiwillige Helferinnen und Helfer sind sowieso auch bei so einem Event wie einem Gletscherrennen etwas vom Wichtigsten und etwas vom Schwierigsten zu finden, wie der Nicola Michael sagt. Alles zusammengerechnet haben es um die 30 Helferinnen und Helfer. Mitmachen beim Rennen tun dieses Jahr 200 Leute.
Wir sind mega happy mit dieser Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bin wirklich gespannt, wie es denn nächstes Jahr wird. Nächstes Jahr findet das wieder statt. Also das ist nicht eine einmalige Sache. Das Rennen werden wir jetzt jährlich durchführen.
Ganz genau wie vor 44 Jahren, bei der letzten Austragung, läuft das Rennen nicht mehr ab. Die Strecke sind eigentlich die gleiche. Es hat aber ein paar Änderungen gegeben, wegen dem Gletscherschwund. Aber vieles sind auch so gut wie möglich beibehalten worden.
Wir haben den Pin, wo die Teufelin drauf ist. Das haben wir auch noch behalten. Es nehmen Leute teil, die sich verkleidet haben, wie früher. Früher hat es Vorfahren gegeben, die in Teufelskostüm runtergefahren sind. Das haben wir leicht angepasst. Da darf jeder verkleidet runterfahren.
Sagt der Initiant Nicola Michael. Jemand, der das Rennen mal gewonnen hat, und zwar vor 62 Jahren, ist der Domenico Giovanoli. Seitdem hat sich schon viel verändert.
Aber ich finde die Stimmung, ich bin sehr überrascht, positiv überrascht, super hier oben heute. Und ist auch die Stimmung wie früher. Das war natürlich auch ein Volksrennen und man ist so, Saisonende ist man hier gefahren. Das ist eigentlich unser Abschluss von der Wettkampfsaison. Hat man sich doch getroffen und vor allem im Engadin, in der Heimat, daheim. Das ist natürlich eine tolle Sache, eine tolle Geschichte.
Heute ist der Domenico Giovanoli 83-jährig und fährt selber nicht mehr mit.
Ich fahre noch Ski, aber ich habe gerne die präparierten Pisten. Und ich darf mich nicht zuerst auf den Test rauslassen. Ich habe kurz nach meiner Aktivzeit bin ich noch mal ein bisschen Rennen gefahren, also so Volksrennen, Plausch. Aber ich musste aufhören. Es ist, wenn ich eine Nummer angelegt habe, bin ich wie ein Ross, Rennross, wo Sattel anlegt, dann gehen sie.
Die Piste ist nämlich nicht präpariert und bietet so ein fast altmodisches Skierlebnis. So, dass auch 44 Jahre nach der letzten Ausgabe das Feeling von damals wieder aufkommt.
Auch nächstes Jahr findet die Diavolezza Glacier Race wieder statt. Am 15. März 2025. In fast genau einem Jahr, am Montag, 17. März 2025, geht die Weltmeisterschaft der Freestyler St. Moritz los. Während zwei Wochen zeigen Snowboarder und Skifahrerinnen unter anderem verrückte Tricks, waghalsige Sprünge oder umkämpfte Rennen. Mit dem Weltcup-Wettkampf der Ski- und Snowboardcrosser Ende Jänner haben die Organisatoren einmal einen ersten Eindruck bekommen, wie das dann in einem Jahr in diesen Disziplinen so könnte laufen. Rutschmanzi.
1200 Athletinnen und Trainer aus 35 Ländern werden nächstes Jahr für die Freestyle-WM im Engadin erwartet. Vor zwei Monaten war es nur ein Bruchteil davon. Zuerst mal überhaupt hat es ein Ski- und Snowboard-Cross-Weltcup St. Moritz. Für die Organisatoren war es darum quasi eine Hauptprobe im kleinen Rahmen. aber überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was in einem Jahr im Engadin los ist, erklärt der OK-Chef Milan Deruk.
An der WM dort haben wir Slopestyle, dort haben wir Big Air, dort haben wir Halfpipe, dort auf der Krawille haben wir außer dem Ski und Snowboardcross haben wir noch Moguls, dort haben wir Aerials, dort haben wir Snowboard Alpine. Das findet alles plus minus gleichzeitig statt. Und das muss man einfach alles unter einen Hut kriegen.
Alles in allem sind es 15 Disziplinen. Auch wenn jetzt im Weltcup im Januar nur zwei davon zu St. Moritz waren, sehe ich das Fazit durchwegs positiv aus.
Es hat alles funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Es gibt sicher noch ein, zwei Stellschrauben für die WM, dann vor allem, wenn alles auf einmal dann passiert in diesen zwei Wochen, wo wir noch anders justieren müssen. Aber sonst, wir haben das super auch gehabt mit erfahrenen Leuten und jungen Leuten, die super funktioniert, Helfer, die einen super Job gemacht haben. Ich könnte nicht happier sein.
Es sind aber Kleinigkeiten, die man bis nächstes Jahr noch anpassen muss. Wichtig war vor allem, dass man in diesen Disziplinen mal Erfahrungen sammeln konnte. Gerade auch bei der Präparation der Piste.
Herausfordernd war Snowboard und Skicross beides zusammen. Man kann nicht eine Strecke per se bauen. Es ändert sich immer wieder. Man muss shapen, man muss mit der Pistenmaschine rein.
Grund dafür ist, dass im Skicross und im Snowboardcross andere Linien gefahren werden.
Zum Beispiel Skicross braucht viel mehr Platz. Sie fahren in den gewissen Kurven fahren sie aussen rum, in den Snowboardcross. Dort fahren sie in den Bank drin. Und da muss man halt beides gleichzeitig präparieren.
Und dann vor allem auch in sehr kurzer Zeit. Jetzt wissen sie aber, wie es läuft und sind parat für nächstes Jahr. Aber nicht nur in diesen zwei Disziplinen, auch allgemein schaut der OK-Chef Milan Deruk mit einem guten Gefühl auf die Freestyle-WM 2025 St. Moritz.
Die Organisatoren erwarten nächstes Jahr an der Freestyle-WM rund 70'000 Zuschauerinnen und Zuschauer St. Moritz vor Ort und über 200 Millionen vor den Fernsehbildschirmen weltweit. Das war es mit dem heutigen Infomagazin. Wenn ihr diese Sendung nachhören wollt, könnt ihr das auf rso.ch machen oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen von Herzen einen gemütlichen Abend.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.